Das ist ja eine ganz plastische Geschichte, diese Jona-Geschichte. Und wer letzten Sonntag im Zelt war, im Kindergarten Jona, der hat ja mehr davon noch gehört. Aber es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die um die Barmherzigkeit Gottes geht. Gott ist ein barmherziger Gott. Und ihm tut leid, wenn Menschen auf falschen Wegen sind. Und er möchte gerne, dass sie gut leben können. Und diese Gedanken möchte ich gerne weiter fortführen, indem ich mit euch gleich einen Text aus dem 1. Timotheusbrief lese, der sich daran anschließt. Aber zunächst einmal möchte ich uns daran erinnern, dass wir Menschen sind, die ganz unverwechselbare Menschen sind, mit einer ganz unverwechselbaren Lebensgeschichte. Du hast deine Lebensgeschichte und ich habe meine auch. Und was wir erlebt haben in all den vielen Jahren, die wir durchgemacht haben, das prägt uns auch. Auf der einen Seite haben wir alle so unsere genetische Beschaffenheit. Da sagen wir, wir haben ein Strickmuster, nach dem wir gebaut sind, gemacht sind. Das ist so unsere Grundvoraussetzung. So etwas wie der Bauplan unseres Lebens oder der Nährboden dafür. Aber manchmal sprechen wir, wenn wir an uns selber denken, auch von unserem Charakter. Und das ist ein spannendes Wort, Charakter. In seiner eigentlichen Bedeutung heißt es das Eingekratzte oder das Eingeprägte, der Charakter. Könnte also sagen, der Charakter ist der Stempel, den du trägst auf deinem Leben. Also auf unserem Nährboden ist etwas eingedrückt worden. Auf dem Nährboden unseres Lebens ist etwas eingedrückt worden. Wir sind geprägte Menschen, geprägt von unserer Lebensgeschichte. Und heute Morgen sind wir hier als Menschen, so wie wir sind, mit unserem Charakter, versammelt im Gottesdienst. Jede und jeder von uns hat sich aufgemacht und jetzt sind wir zusammen hier. Und Gottesdienst kann man jetzt so verstehen, dass man mal von dem wegsieht, was uns sonst so beschäftigt, von uns selbst wegsehen und dass wir uns ganz hinwenden zu Gott und uns dann von Gottes Gegenwart bescheinen lassen. Mit dir selber, mit deinem Leben hast du es im Alltag ja oft genug zu tun. Jetzt kannst du dich mal ganz der Gegenwart Gottes hingeben. Und da in der Gegenwart Gottes passiert jetzt etwas Erstaunliches. Im Wegsehen von dir selbst und im Anblick Gottes wird dein Blick doch wieder zurück auf dich selber gelenkt. Gott ist nämlich kein Gott für sich, ein Gott, bei dem man alles andere mal vergessen kann und wo man sich an Gottes Heiligkeit satt trinken könnte. Gott ist ein Gott der Menschen und sein Sohn ist der Menschensohn, unser Herr Jesus Christus. Gottes Wort ward Fleisch, lesen wir im Johannesevangelium. Gott ist Gott für die Menschen. Und die Menschen sind sein Ebenbild. Das lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da gehen die Kinder gerade in den Jumpstart. Viel Spaß euch dabei. Ihr seid gar nicht verabschiedet worden, ne? Aber jetzt verabschieden wir euch. Eine gute Zeit euch zusammen. Also ich jetzt sagte, die Menschen sind Gottes Ebenbild, lesen wir in den ersten Seiten der Bibel. In der Gegenwart Gottes geht es um Gott natürlich und es geht gleichzeitig um dich und nicht einfach nur um ein Abtauchen in andere Welten, in eine geistliche Wohlfühlzeit am Sonntagvormittag, wo alles anders mal ist als sonst im Alltag. Ja, es geht um die Hinwendung zu Gott. Aber damit geht es noch lange nicht um eine Ablenkung von dir. Gott will dich im Gottesdienst nämlich zu dir hinlenken, weil Gott bei dir sein will. Deswegen darfst du auch zu dir selbst kommen. In unserem Bibeltext heute Morgen geht es um Christus Jesus. Das ist schon mal eine interessante Bezeichnung für unseren Herrn. Hier steht nicht der Mensch Jesus im Zentrum. Es geht um den Auferstandenen, es geht um den Gesalbten, den endzeitlichen Herrscher, den Messias Jesus. Natürlich ist er den Menschen als Mensch begegnet, aber jetzt ist er eben zur Rechten Gottes erhöht, zur Rechten Gottes des ewigen Vaters. Was die Begegnung mit diesem Christus Jesus auslösen kann, das beschreibt der Predigtext von heute. Wir hören von Paulus, wie er von seiner Lebensgeschichte erzählt. Er tut das in unserem Text aber nicht, um sich selbst darzustellen, um mal zu zeigen, was er so erlebt hat und nur um sich um sich selbst zu drehen und anderen daran Anteil zu geben. Wir sollen nicht staunen über das, was Paulus erlebt hat. Das können wir natürlich, mit Recht könnte man das tun. Aber es geht eigentlich um etwas anderes. Eigentlich geht es anhand seiner Lebensgeschichte darum, wie wir auf unser Leben sehen können oder sehen könnten. Sehen wir uns das mal genauer an. Also der Predigtext 1. Timotheus 1 ab Vers 12. Da steht: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Dass es hier nicht um eine Selbstdarstellung von Paulus geht, wird schon am Rahmen des Textes deutlich. Dieser Text ist nämlich eigentlich ein Gebet. Er beginnt damit, dass Paulus Gott dankt, Christus dankt, Christus Jesus dankt. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, sagt er. Und er endet mit einer Anbetung Gottes. Dem ewigen Vater, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Und in diesem Rahmen, in diesem Gebetsrahmen, blickt Paulus auf das, was mit ihm passiert ist. Und so spricht er auch Timotheus an und nimmt alle Menschen, die gläubig werden, mit in den Blick. Und das ist erst schon mal eine ganz schöne Beobachtung. Da kommt es also in der Gebetshaltung zur Öffnung für die eigene Lebensgeschichte und zur Hinwendung zu den Menschen. Alles im Rahmen des Gebets. In der Haltung des Gebets wird das Leben bedacht. In der Struktur des Textes liegt also schon eine Botschaft. Sie heißt: Nimm das Leben in der Gebetshaltung in den Blick. Nicht irgendwie anders, sondern in der Gebetshaltung, im Hinblick auf Gott in den Blick. Und dann siehst du klarer drauf, weil Gott ja der Schöpfer des Lebens ist. Aber natürlich gibt es nicht nur die Struktur des Textes, sondern auch einen Inhalt. Und was klärt sich denn da nun also, wenn er so auf das Leben guckt, der Paulus, in der Gebetshaltung? Gucken wir uns mal an, was Paulus berichtet. Dass es dabei keine Selbstdarstellung ist, die sich da auftut, ist auch im Inhalt klar. Wir hören zwar von der Kraft, die er hatte, Paulus, und dass er im direkten Dienst von Christus Jesus steht. Und das ist ja nicht wenig. Im Gegenteil, es ist eigentlich das Höchste, was Paulus passieren konnte. Aber das Spannende daran ist, dass dieser kräftige Dienst nicht gerade aus diesem Paulus hervorgeht, weil er ein so fähiger und so starker Mann war, so ein begabter Typ, ein Glaubensheld vielleicht auch. Gleich zu Beginn unseres Textes wird klar, die Bewegung geht nicht von Paulus aus, sondern von Christus Jesus. Nicht Paulus schenkt Christus Jesus Vertrauen, nicht Paulus schenkt ihm Vertrauen, sondern es ist umgekehrt. Christus Jesus schenkt Paulus Vertrauen. Nicht Paulus entscheidet sich dafür, für Christus Jesus zu arbeiten, sondern Christus Jesus gibt ihm einen Vertrauensvorschuss, erstattet ihm mit Kraft aus und nimmt ihn in seinen Dienst. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wenn nun nämlich auf Paulus gesehen wird, dann waren die Vorzeichen dafür ja ganz anders gestellt. Um zu verstehen, was hier an diesem Menschen Paulus geschehen ist, wird uns eine Mini-Lebensgeschichte von ihm geliefert. Es ist wirklich eine ganz kleine Biografie. Sie deutet manches nur an, sie schwelgt auch nicht in dem, was war, und sie bezieht die ganze Geschichte auf die Gegenwart. Es geht eigentlich um das Leben jetzt und nicht um einen Rückblick auf vergangene glorreiche Zeiten. Es geht auch nicht um Paulus und das, was er erlebt hat eigentlich. Wir lesen: Christus Jesus hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen.
Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Und dann geht es so weiter. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Er nimmt uns also hinein in das, was an seiner Lebensgeschichte deutlich geworden ist. Geht nicht nur um Paulus. Die, die den Text lesen, werden mit hineingenommen. Von uns ist die Rede. Und so können wir uns auch angesprochen fühlen, die wir heute diesen Text von Paulus lesen oder diesen Bericht von Paulus hören. Menschen wie du und ich, heute Morgen im Gottesdienst, uns gilt das auch, was Paulus erlebt hat. Paulus sieht sich sein Leben an. Kannst du das eigentlich auch? Oder machst du lieber die Augen vor deinem Leben zu? Lieber an manches nicht denken, weil es ja unangenehm sein könnte. Wir sind ja nämlich eigentlich Sünderinnen und Sünder. Kann man das so sagen? Wir sind Sünderinnen und Sünder. Du eine Sünderin, ich ein Sünder. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Und eigentlich ist auch gar nicht mal so richtig klar, was das eigentlich heißt. Es klingt aber irgendwie negativ. Sünde. Das ist ein Wort, bei dem Versagen mitschwingt. Oder Fehlerhaftigkeit auch. Wer gesündigt hat, hat etwas falsch gemacht. Oder irgendetwas ist da, was stört. Denn es stört dich vielleicht in deiner Selbstachtung, dass da etwas passiert ist, was dir unangenehm ist. Und du magst dir vielleicht selbst gar nicht mehr im Spiegel in die Augen schauen. Oder du bist in deinem Kontakt zu anderen Menschen gestört, weil das, was du getan hast, jetzt zwischen euch steht und ihr nicht mehr gut miteinander kommunizieren könnt, nicht mehr gut im Austausch seid, keine Gemeinschaft mehr haben könnt. Und schließlich steht die Sünde besonders deiner Verbindung mit dem dreimal heiligen Gott im Weg. Denn das ist er ja, dreimal heilig. Und wenn du als Sünder dann da auftauchst, dann stört das. Wir sind Sünder und Sünderinnen. Paulus sagt etwas Erstaunliches. Er sagt, er wäre der Erste von den Sündern. Unser Text malt uns kein makelloses Bild vom großen Apostel Paulus vor Augen. Paulus sieht schonungslos seine Schattenseiten an. Er hatte sich total verrannt. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, wie er Christus verfolgt hatte. Das war religiöser Fanatismus, der ihn getrieben hat. Paulus befriedigt es, als er zusieht, wie einer der ersten christlichen Anführer hingerichtet wird. Er schreibt von sich selbst in Galater 1, Vers 13, ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude meinen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. In unserem Text sagt Paulus, er habe Christus verhöhnt und verfolgt und voll Überheblichkeit hätte er sich gegen ihn gestellt. Und dann geht es weiter. Er schreibt, aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig, wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Da scheint wohl der Hase im Pfeffer zu liegen. Unwissenheit und Unglaube bringt uns auf eine falsche Spur, lässt unser Leben abgleiten, führt uns in die Irre. Das ist eigentlich Sünde. Sünde ist viel mehr als irgendetwas Falsches und Verbotenes, ein Verhängnis. Ein anderer Text aus der Apostelgeschichte im 22. Kapitel lesen wir Folgendes. Wieder von Paulus. Ich habe die Anhänger des neuen Weges, gemeint waren die ersten Christinnen und Christen, bis aufs Blut verfolgt. Männer und Frauen habe ich festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Hohepriester und die Ratsältesten können das bestätigen. Von ihnen habe ich sogar eine schriftliche Vollmacht bekommen. Damit bin ich zu unseren jüdischen Brüdern nach Damaskus gereist. Dort sollte ich die Anhänger des neuen Weges festnehmen und als Gefangene nach Jerusalem bringen. Hier sollten sie dann bestraft werden. Unterwegs, kurz vor Damaskus, geschah aber etwas. Um die Mittagszeit umstrahlte mich plötzlich ein helles Licht vom Himmel. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, aber die Stimme, die zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich fragte, was soll ich tun, Herr? Der Herr sagte zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du alles erfahren, was Gott dir aufträgt. Die strahlende Herrlichkeit dieses Lichtes hatte mich blind gemacht. Deshalb musste ich von meinen Begleitern an der Hand geführt werden. So kam ich nach Damaskus. Dort lebte ein gewisser Hananias. Er war ein frommer Mann und hielt sich streng an das Gesetz. Bei allen Juden in der Stadt war er hoch angesehen. Der kam zu mir und sagte, Saul, Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick konnte ich wieder sehen und blickte ihn an. Manchmal ist es ganz gut, vom hohen Ross herunterzufallen. Und manchmal ist es gut, einen neuen, klaren Blick auf das Leben zu bekommen. Sünde stört die Verbindung zu Gott. Das kann wegen Unglauben sein, das kann auch wegen Unwissenheit so sein. Und wo das so ist, bedeutet es, dass du mit deinem Leben irgendwo anders bist als beim heiligen Gott. Weil an irgendetwas machst du dich ja immer fest in deinem Leben. Bei Paulus war es der religiöse Fanatismus, der ihn getrieben hat, an den er sich gebunden hatte. Andere binden sich an den Mainstream und müssen immer das machen, was gerade angesagt ist. Man kann sich auch an sich selber binden und kreist dann immer nur um sich und seine Bedürfnisse und seine, was weiß ich, Ansichten und was es da so alles gibt in einem. Sünde stört deinen Kontakt zu Gott. Paulus blickt da vorbehaltlos auf seine Lebensgeschichte. Mutig ist das. Manche trauen sich das nicht. Zu einer Fortbildungsmaßnahme, an der ich teilnahm, gehörte es, in einen Meditationsraum zu gehen und dort für eine längere Zeit in der Stille zu sitzen. Wir machten das immer wieder. Eine meiner Kurskolleginnen bekam es da mit der Angst zu tun. Sie hatte Erfahrung mit solchen Übungen und sie wusste, in der Stille können ausgeblendete Erfahrungen wieder vor die inneren Augen kommen. Verdrängtes kann wieder hervorgehoben werden und ganz unangenehm bewusst werden. Äußere Stille muss nicht immer gleich innere Stille sein. Es braucht Mut, die eigene Lebensgeschichte anzuschauen. In meiner Fortbildungsmaßnahme saßen wir übrigens nicht nur in der Stille. Zu der Zusatzausbildung, die ich damals machte, gehörte auch die Arbeit mit der eigenen Lebensgeschichte, Biografiearbeit. Und dazu musste ich mich überwinden, über das eigene Leben, auch mit den Brüchen und Enttäuschungen zu sprechen, ist nicht immer leicht. Aber wer das kann, kann auch anderen zu einer Hilfe werden. Und Paulus konnte das. Er konnte seine Lebensgeschichte anschauen und er redet darüber. Und so kann er anderen zu einer Hilfe werden. Er bleibt auch nicht bei seiner eigenen Sündhaftigkeit stehen. Er spricht vom Erbarmen Jesu Christi oder Christi Jesu und seiner Gnade. Da fällt also ein göttlicher Lichtstrahl in das verworrene Lebensgeflecht von Paulus hinein und das löst etwas. Paulus kann diesen Lichtstrahl in ein Wort fassen. Und dieses Wort, wie er es bezeichnet, ist wie ein Anker, an dem man sich festmachen kann. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen, sagt er. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und an Paulus hat dieser Christus Jesus nun ein Exempel statuiert. Er hat uns mit Paulus ein Beispiel gegeben. Dabei geht es darum, wie Menschen durch den Glauben zum ewigen Leben kommen können. Wieder so ein Wort. Wie Sünde, ewiges Leben. Ein Begriff, bei dem viel mitschwingt und das doch gar nicht so leicht zu füllen ist. Was ist denn das eigentlich, ewiges Leben? Ist das Leben im Himmel? Und was ist das überhaupt, Himmel? Und wo ist er, der Himmel? Ist es ein Leben, das niemals aufhört? Und wird es dann nicht irgendwann mal langweilig, so in Ewigkeit, immer weiter? Das sind doch Fragen, lassen wir sie doch einfach mal zu, solche Fragen. In einem Brief an die christliche Gemeinde in Korinth schreibt Paulus einmal, dass Glaube und Liebe nicht aufhören. Sie bleiben in Ewigkeit. In unserem Text lesen wir jetzt von diesem Wort, das volles Vertrauen verdient, also dem Wort davon, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten. Und es gibt den Menschen Paulus, den eben dieser Christus Jesus für vertrauenswürdig erachtet und ihn als Beispiel für andere hinstellt. Auf der einen Seite steht also das Erbarmen und die Gnade von Christus Jesus. Er kommt, um die Sünder in der Welt zu retten. Das heißt, um sie aus falschen Bindungen zu lösen, das Störende wegzunehmen und uns Menschen wieder dahin zu bringen, wo wir hingehören, nämlich zu Gott. Das ist das eine, die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es diesen Paulus. Christus Jesus hält ihn für vertrauenswürdig und nimmt ihn in seinen Dienst. Man kann auch sagen, er traut ihm etwas zu. Er stattet ihm mit dem aus, was er für seinen Dienst braucht, mit Kraft. Und das lässt Paulus dann sich gefallen und er steigt darauf ein. Und wo das jetzt zusammengeht, das vertrauenswürdige Wort von der Rettung der Sünder und das gnädige Vertrauen, das Christus Jesus in einen ganz konkreten Menschen steckt und setzt, da entstehen Glaube und Liebe. Diese Lebensformen, die bleiben, die nicht vergehen, in Ewigkeit nicht. Ewiges Leben. Hört noch einmal genau, was Paulus schreibt. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Christus Jesus ist kein luftleerer Raum, in den wir einsteigen. In Christus Jesus findet sich etwas. Es findet sich in ihm ganz viel Gnade und Glauben und auch Liebe. In Christus Jesus sind Glauben und Liebe zu finden und sie dürfen jetzt im Leben eines Menschen wirken, in dir wirken, in mir wirken und sie vergehen dabei nicht. Glauben und Liebe, ewiges Leben in uns. Paulus ist gerettet worden. Gerettet aus Unglauben und Lieblosigkeit. Aus diesen Mächten, die von Gott und Menschen trennen und uns das eigene Leben eng machen. Gerettet aus der Sünde. Und in der Gnade Gottes hat er mit Glauben und Liebe das ewige Leben erhalten. Und das führt ihn in den Lobpreis. Da kann er nicht mehr anders, als Gott zu loben. Und er tut das mit seinen eigenen Worten, die er so nennt und die so klingen. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit, für immer und ewig. Amen.